Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
Wer ist Gerti B.?
Die Gerti ist aus Floridsdorf und nicht aus New York. Und genau deswegen ist das eine Geschichte. Und mehr sage ich nicht.
Die Fälle der Gerti B. Ab 4. Oktober auf ORF On.
Ja, wer ist Gerti B.? So genau weiß man das nicht. Wer ich bin, weiß ich zum Glück noch, nämlich Michael Steingruber.
Und ich bin Doris Priesching. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die Welt der Krimineser, Stritzis, Giftspritzen, Praterhuren und was sich sonst noch in Wien-Floridsdorf herumtreibt.
Wahre Poesie.
Ja. Sehr schön.
Ja, und auch wenn wir nicht wissen, wer Gerti B. ist, wissen wir, wo sie ist. Nämlich hier bei uns im Studio, zumindest die Darstellerin, die sie in der neuen ORF-Serie, die Fälle der Gerti B. spielt, nämlich die liebe Susi Stach ist bei uns im Studio. Willkommen.
Danke für die Einladung.
Und neben ihr sitzt die wunderbare Mariam Hage, die in der Serie in der Rolle der Heidi ihrer Kollegin Gerti allerlei Aufgaben zu lösen gibt. Hallo, liebe Mariam.
Hallo, danke für die Einladung.
Liebe Mariam, erklär uns doch mal, worum geht's denn in der Serie?
Also, in die Fälle der Gerti B. steht die wunderbare Gerti B. im Mittelpunkt und sie denkt, sie kriegt jetzt endlich den Chefposten bei der Polizei, nachdem sie so viel Arbeit in diesen Beruf reingesteckt hat, und dann wird auf einmal plötzlich ihr eine jüngere Kollegin als Chefin vorgesetzt und das bringt sehr viel Konflikte.
Und es sind vorerst 6 Folgen,
genau,
zu sehen auf on-orf.at und montags im ORF. Wie kam es denn zu der Serie, liebe Susi?
Also wir haben ja schon einen Film gemacht, der hat geheißen Der Fall der Gerti B., es war nur einer, und hat einen anderen Zusammenhang gehabt eigentlich damals, das Wort Fall. Und das war eine Stadtkomödie, Stadtkomödie Wien, und die ist extrem gut angekommen. Das ist wirklich, also es gab extrem, also ich auch, habe sehr viele Rückmeldungen bekommen, persönlich auch. Und sehr viele auch Leute, die gesagt haben, das müsste doch eine Serie werden. Das fand ich sehr interessant. Und dann gibt es eben 3 Frauen im ORF, angefangen mit der Sabine Weber, unserer Redakteurin, dann der Katharina Schenk, der Abteilungsleiterin, und inzwischen auch der Steffi
Greuß-Horowitz.
Greuß-Horowitz,
Programmdirektorin.
Ja. Genau. Die sind sozusagen die Frauen, die über unsere Serie wachen und die weitergetrieben haben. Also die gesagt haben, das könnte man wirklich eine Serie draus machen, und gesagt, getan. Sie haben es getan.
Gegensätze ziehen einander an. Die 2 sind sich zumindest anfangs in allem uneinig. Dazu gibt es Rückblicke auf Gertis Anfänge als Polizistin und wir sehen, so unähnlich sind die beiden einander gar nicht. Beide müssen sich in einem unzimperlichen männlichen Umfeld behaupten. Kommen sich die beiden dann doch irgendwann einmal näher oder sind es 2 Welten, die einander fremd bleiben müssen?
Ich meine, ich will nicht spoilern, aber sie kommen sich auf jeden Fall ab. Bisschen vielleicht näher, vielleicht entfernen sie sich dann auch voneinander wieder. Und ich glaube, da ist auch ein springender Punkt bei der Gerti eben dadurch, was halt auch viele Frauen in der Generation das Thema war, dass sie sich so durchsetzen haben müssen und dann natürlich auch skeptisch ist, wenn jemand daherkommt und sagt, hey, wir machen das gemeinsam, weil du bist einfach dieses gewohnt, das immer mit Ellbogen voranzugehen, und andererseits hättest du es niemals geschafft. Und da ist halt diese Skepsis von der Gerti dann natürlich so, jetzt was macht dieses Mensch da auf einmal da? Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Annäherung irgendwann.
Mhm. Susi, du hast gesagt, die Serie ist ein Herzensprojekt. Mhm. Was geht dir denn da so nahe bei der Gerti B.? Ja. Beim Fall oder bei den Fällen?
Erstens, sagen wir teilen das Alter, die Gerti und ich. Ja. Wir teilen die Erfahrungen. Ich kann mich auch noch an die 80er erinnern. Und man muss sagen, eine Serie zu drehen in meinem Alter und in meiner Herkunftssprache, sage ich jetzt mal, ist so ein Glücksfall, weil das hast sonst nicht. Du hast normalerweise halt Co-Produktionen mit Deutschland, und das verstehe ich auch, dass man dann sagt, ja, das geht jetzt nicht, was, das versteht man nicht. Und das war bei uns halt nie. Zusätzlich, wie ich gerne sage, war weder hinter noch vor der Kamera irgendein Arschloch zu finden.
Und das ist sehr besonders.
Ja.
Eigentlich arg, dass das was Besonderes ist, oder?
Naja, das ist ein riesen Team, ja. Also es genügt aber, wenn einer dabei ist, muss es gar kein Arschloch, es kann auch ein Stinkstiefel sein, ja. Einfach jemand, der ungern zur Arbeit erscheint. einfach jemand, der mosert, der schlecht drauf ist, irgendein Kollege, der glaubt, der ist der Nabel der Welt. Das ist mühsam, ja. Und das gibt's bei Gerti B. nicht. Und es gibt so viele, die gesagt haben, weiß man schon, ob es weitergeht? Ich halte mir auf jeden Fall frei. Und das ist, ich meine, das ist ein Gütesiegel. Das ist echt ein Gütesiegel.
Jetzt kann man sagen, du hast schon einige Filme, aber auch Theater und alle möglichen Sachen gemacht. Du unterrichtest. Wie oft ist dir das passiert, dass es kein Arschloch gegeben hat?
Na, jetzt passiert es mir öfter, aber das hat auch damit zu tun, dass ich mir denke, okay, jetzt habe ich ein gewisses Alter. Wenn ich es schon weiß, muss ich eigentlich meine Arbeitskraft Arschlöchern nicht mehr zur Verfügung stellen. Mhm. Und das, glaube ich, ist früher anders gewesen. Da war ich so glücklich, egal welche Aufgabe ich gekriegt habe im Schauspielbereich, ich habe immer Ja gesagt. Und jetzt durch die Erfahrung, würde ich sagen, kann man manche Leute ausschließen.
Und bei dir, Mariam, wie ist da deine Erfahrung als jüngere Schauspielerin?
Dass man zu allem Ja sagen muss, ja. Oder einfach die nicht so eine große Auswahlmöglichkeit hatte am Anfang, das kenne ich schon natürlich, weil du musst auch deine Miete bezahlen. Vor allem, wenn du jetzt nicht aus einem, weiß nicht, finanziell privilegierten Umfeld kommst, das ist natürlich schon ein Thema. Und ich habe am Anfang sehr viel auch eben nebenbei gearbeitet, wie gekellnert oder im Supermarkt, damit ich mir vielleicht doch eine Möglichkeit haben kann, dass ich Nein sagen kann zu gewissen Sachen. Und es ist auf jeden Fall, ich merke eine Änderung jetzt, wie ich angefangen habe, also mit 22 war es irgendwie noch eine ganz, vor 10 Jahren, schon eine andere Welt in der Filmbranche, habe ich das Gefühl. Und das sind halt auch diese, ich meine, dass bei der Heidi zum Beispiel der Migrationshintergrund überhaupt nicht thematisiert wird, ist so notwendig und so wichtig, was aber selten in Fernsehproduktionen gemacht wurde.
Wo das dann so als Diversity-Label.
Genau, es wird einfach so als Aushängeschild auch. Und ich habe mich da auch sehr so gefühlt immer am Anfang meiner Karriere. Hat mich ziemlich verwundert, weil für mich war immer klar, ich bin Wienerin. Natürlich kannst du auch andere Rollen haben und dein Background ist eigentlich etwas, was Wunderschönes, was dir zusätzlich Vielfalt gibt und Möglichkeiten, Dinge zu erforschen. Aber es war schon irgendwie so ein Schlag ins Gesicht zu sehen, okay, jetzt bin ich eigentlich nur die Migrantin. Mhm. Und es ändert sich komplett auch. Und das ist was Wunderschönes und Wichtiges.
Habt ihr darüber diskutiert, ob das thematisiert wird? Oder war das vollkommen klar, dass das kein Thema sein wird?
Ich glaube, ich überlege kurz. Ich glaube, das war schon im ersten Telefonat mit Sascha, mit dem Regisseur, der auch mich da meiner Meinung gefragt
hat. Sascha Biegler?
Genau, Sascha Biegler. Und da waren wir eigentlich auf beide auf derselben Seite, dass es einfach normal ist, wie es auch ist. Also es ist was, es ist, man lässt, ich sage die Frage, wann lässt du die Menschen endlich ankommen? Weil du hast, du redest immer von Menschen, Migrationshintergrund der ersten Generation, der zweiten Generation. Man wissenschaftlich gesehen gibt es keine Migration, also Hintergrund der zweiten Generation. Weil der Mensch ist da, er ist ein Teil von dieser Stadt und basta.
Die Gerti hat sich vor 40 Jahren oder wann sie eingestiegen ist in den Polizeiberuf, hat sie sich behaupten müssen in ein machistisches, chauvinistisches, sexistisches Umfeld, ja. Und die Mariam muss das jetzt auch tun. Und wie gesagt, dazwischen liegen 40 Jahre. Mhm. Hat sich wirklich so wenig geändert?
Naja, es hat sich schon was geändert. Es hat sich schon was geändert. Es wäre jetzt irgendwie vermessen zu sagen, da hat sich nichts geändert. Also da schaue ich mir an, ob da heute noch auf einer Wache eine junge Polizistin reinkommt und alle Männer sagen, Schatz, ich mache einen Kaffee. Also das, und das kennen wir von damals natürlich.
Also du glaubst, dass gewisse Dinge nicht mehr möglich sind. Und das bestätigt ja indirekt auch dich, was den Beruf der Schauspielerei betrifft, dass es heute anders ist und dass sich eine Veränderung da getan hat.
Ist natürlich, die Welt verändert sich. Es gibt noch immer Strukturen, auch, und da finde ich halt auch, was mir so wichtig ist, auch nicht nur das Geschlecht zu sehen, sondern auch Themen wie Klasse. Dass du eben, deswegen finde ich bei den Fällen der Gerti B. auch extrem wichtig, was für ein Milieu wird immer so gesagt. Aber ich mag mal mit dem Ausdruck Milieu nicht, weil es klingt so von oben herab. Mhm. Und es eben sich zu fragen, welche Menschen, welche Geschichten stehen im Mittelpunkt, über was, über wen und wird da eine Serie gemacht.
Macht sie es eigentlich richtig, wie sie sich behauptet?
Ich finde, das finde ich, das ist eine sehr wichtige Frage, weil ich finde es sehr schön bei der Heidi, dass sie ihren Selbstwert nicht durch Überlegenheit definiert, was etwas sehr, sehr Wichtiges ist, finde ich. Und wir werden leider so sozialisiert, dass wir eben durch dieses ich bin besser als du, ich bin besser ausgebildeter oder ich bin besser, woher ich komme, was auch immer, dass wir uns dadurch durch andere abgrenzen und dadurch unseren Wert definieren. Und das macht sie nicht. Sie definiert sich über ihre Kompetenzen und das versucht aber immer wieder auch ein Teamplayer zu sein. Vielleicht macht sie das manchmal ungeschickt, aber sie bewundert Gerti ja sehr. Sie weiß auch, woher, gegen was für Sachen sie angekämpft hat und sieht sie auch als Pionierin und schätzt ihre Meinung. Und ihr ist auch bewusst natürlich, dass da die Gerti hintergangen worden ist. Sie braucht halt auch einen Job und versucht aber halt auch darüber ins Gespräch zu kommen. Und das ist halt, es ist nicht alles schwarz-weiß.
Ich glaube, für mich als Figur jetzt, sage ich jetzt, das steht natürlich im Vordergrund, diese wahnsinnige Enttäuschung, etwas, worauf man sein Leben lang hingearbeitet hat. Und wir können uns ja vorstellen, dieser Chef, ja, wir sehen ihn ja ein bisschen so in jungen Jahren. Wir können uns gut vorstellen, dass sich da bei dem nicht so viel geändert hat bis zur Pensionierung. Und dass sich da durchzubeißen mit dem einzigen Ziel zu sagen, irgendwann einmal bin ich ihn los. Das ist ja auch zuerst einmal der wichtigste Grund, ich bin ihn los und dann kann ich manche Sachen, die ich jetzt hier seit Jahren sehe, gegen den, wo ich sage, das könnte man besser machen, könnte ich das endlich umsetzen und dann wird ihr das genommen. Und ich glaube, sie kann noch gar nicht wirklich hinschauen, wo die Vorteile liegen. Das wird sich vielleicht im Laufe der Serie ein bisschen ändern. Aber im Moment kann sie dort nicht hinschauen und sagen, okay, was gibt es für Vorteile, dass wir jetzt zusammenarbeiten? Jemand, der halb so alt ist wie ich und natürlich andere digitale Kompetenzen hat, überhaupt andere Kompetenzen hat als ich. Ja? Ich sage gar nicht besser, aber andere. Ich glaube, da braucht sie Zeit, das herauszufinden. Weil also erstmal ist die Riesenenttäuschung das vorherrschende Gefühl in der Gerti.
Ich finde es auch interessant, das Thema, inwiefern jüngere Frauen auch ernst genommen werden, weil denen werden ja oft Professionalität abgesprochen. Ich finde, das ist auch ein interessantes Thema.
Deswegen muss sie ja im Grunde genommen überkompetenter sich geben und auch sein wahrscheinlich, als sie vielleicht, ich weiß nicht, ja.
Fehler zu machen ist auch menschlich und dass du nicht eben, es ist halt auch interessant, wie musst du als Frau in einer Führungsposition auftreten, dich kleiden, dich benehmen, damit du ernst genommen wirst. Was bedeutet das, in einer Leaderposition zu sein eigentlich? Das sind alles Sachen, die ich auch sehr, eben, das ist auch dieses konstante sich selbst beweisen müssen, dieses konstante Self-Improvement, was meiner Generation also ein großes Thema ist. Und ich denke mir, am wichtigsten ist zu erkennen, in erster Linie ist der Mensch ein fehlerhaftes Wesen und das kann was Schönes sein, auch was Beschissenes manchmal. Aber ja, das wird meistens jungen Frauen genommen, weil sie eben sagen müssen, ich bin es wert, dass ich da sein darf und ja.
Von der Polizeistation zum Schauspielbetrieb im Filmbusiness heißt es ja, spielt das Alter eine tragende Rolle auch. Susi, wie hast denn du das erlebt? Also ist es wirklich so, dass man als Frau ab 50 dann überhaupt keine Jobs mehr bekommt?
Naja, ich bin ein bisschen ein Gegenbeispiel. Das heißt, ja. Ich bin zwar in dieser, wir haben ja auch so ein Let's Change the Picture gemacht mit lauter älteren Kolleginnen, die aber auch alle natürlich eine andere Geschichte zu erzählen haben, muss man ehrlich sagen. Ich bin ja extrem spät eingestiegen. Also ich bin zu einer Zeit eingestiegen, wo die Agentin, die es schon lange nicht mehr gibt, die hat ja mit 40 immer ihre Schauspielerinnen aus der Agentur gehaut, weil sie gesagt hat, die sind nicht mehr zu vermitteln.
Wahnsinn.
Also das ist wirklich schon sehr lange her, aber ich bin erst mit 40 eingestiegen. Also ich mache sozusagen die Alterskarriere. Also bei mir wird es immer mehr, je älter ich werde und nicht weniger.
Wie schafft man diese Umkehrung?
Ein bisschen liegt es daran natürlich, dass ich durch Vorstadtweiber zeigen konnte, dass ich ja, also mein Herz schlägte für die Komödie. Mein Herz schlägt für die Komödie, wie sie zum Beispiel auch Gerti B. ist, mit Szenen dazwischen, die auch wirklich sehr traurig sind. Das ist für mich eine richtig gute Komödie. Und ich glaube, das kann ich auch recht gut, solche Figuren zu spielen. Und ich glaube, da fülle ich ein bisschen so eine Lücke. Ja?
Aber so im Großen und Ganzen, ist das ein Klischee, das nicht stimmt? Oder beobachtest du das auch bei Kolleginnen?
Also das ist schon, natürlich ist das schon wahr. Ja, das ist schon wahr. Ich meine, da braucht man sich nur die Drehbücher durchschauen oder die Geschichten, die erzählt werden und die halt bevölkert sind von sehr vielen Männern und wo Frauen halt so eingeteilt sind, ja, halt die Oma. Also da wird die Frau gern eingesetzt, die Ältere oder die Nachbarin, die Freundin der Hauptfigur, die Ältere, aber selten in den Mittelpunkt gerückt. Ja, wobei ich es auch nicht nachvollziehen kann, weil ich mir denke, gerade im Fernsehen sind ja sehr viele Zuseherinnen, eher mein Alter, die jungen Menschen schauen ja überhaupt nicht mehr fern. Wenn sie sich was anschauen, schauen sie sich auf einer Plattform an. Aber die drehen am Abend nicht den Fernseher auf. Und ich denke mir in meinem Alter auch, ich drehe den Fernseher auf und sehe lauter Leute, die sind um die 20 und denke mir, die haben ein bisschen andere Probleme als ich eigentlich. Ja? Und Altersdiskriminierung im Job ist ja auch was Neues. Meine Mutter hatte keine Altersdiskriminierung im Job, weil sie keinen Job hatte. Also das ist ja auch ein relativ neueres Phänomen, das unsere Generatur, gerade die Boomer-Generatur, total betrifft. Also ich glaube, dass auch das Thema Leute betreffen und ansprechen wird.
Was du jetzt auch schon angesprochen hast, die Rollen, die dann älteren Frauen zugeschrieben werden, das habe ich auch darüber nachgedacht, dass ja einerseits irgendwie wird ja jeder jünger oder man ist ja auch vitaler und jünger als früher in einem gleichen Alter und gleichzeitig ist aber irgendwie diese Rollenvorstellung noch so veraltet, oder? Also da gibt es dann wirklich niemanden, der sich da mal eine coole Rolle überlegt für ältere Damen?
Doch, der ORF mit Gerti B.
Ja. Nein, aber tut sich da was? Irgendwie merkt man da auch eine Bewegung?
Es tut sich schon was, das muss man echt sagen. Ja, also auch wenn man jetzt international schaut, gibt es viel mehr Produktionen, wo ältere Frauen auch im Mittelpunkt stehen. Und zwar im Mittelpunkt stehen. Mhm. Also nicht irgendwie Beiwerk sind oder so Figuren, die man halt braucht, sondern deren Geschichten erzählt werden. Doch, das ändert sich schon was.
Da gibt es so ein Meme irgendwie, dass die Hauptdarstellerinnen von Golden Girls und von Sex and the City oder And Just Like That das gleiche Alter haben, wo man auch sieht, wie sich das über die Jahrzehnte verändert hat. Oder die Vorstellung von einer Frau über 50, das ist ja voll absurd.
Ja, wobei schon alles irgendwie dem Jugendwahn dann auch unterworfen ist. Ja, weil ich meine, dass die And Just Like That, die wirken halt jetzt im Vergleich zu den Golden Girls total jugendlich. Mhm. Was aber auch wiederum heißt, dass die Alten noch mehr verschwinden eigentlich von der Bildfläche. Weil auch die, die jetzt in dem Alter sind, dürfen ja gar nicht alt sein in dem Sinn auch.
Ne? Naja, du musst halt mutig sein.
Ja.
Also ich habe jetzt sehr oft, also ich drehe gerade mit dem Matti Geschonek, ein sehr schönes Projekt, ein Zweiteiler, eine Oskar-Maria-Graf-Verfilmung, Unruhe in meinen Friedfertigen. Auch natürlich sehr stark mannlastig, sage ich jetzt mal, also halt von der Vorlage her. Und meine Maskenzeit besteht aus Haareflechten.
Ja? Super. Ja.
Weil ich spiele jemanden, es spielt nach Ersten Weltkrieg bis Anfang der Machtübernahme der Nazis. Und natürlich ist die Frau nicht geschminkt, die wohnt in einem bayerischen Dorf. Ja? Und das muss man sich halt trauen. Dass man sagt, ja, die ist nicht geschminkt. Also ist die Susi Stach auch nicht geschminkt.
Aber das muss man sich als Sender auch trauen.
Ja, aber auch als Schauspielerin.
Ja.
Und eben das, dass du ja eigentlich trotzdem immer diesen, man soll gut ausschauen und was schaut gut aus und diese Flecken schauen aber nicht gut aus und diese Falten schauen nicht gut aus. Und das kriegt man immer rückgemeldet. Das heißt, man hat immer das Gefühl, man müsste das jetzt doch verbessern. Aber was heißt das? Dass alle Frauen, die das sehen, sagen, so, ja, ich bin wohl die Einzige, die das nicht geschafft hat, zu altern, ohne dass man sieht. Ja? Also, hallo? Ja?
Der Konkurrenzkampf im Film ist sehr groß, also auch unter den Schauspielerinnen. Wie behauptet man sich denn als Neueinsteigerin in diesem Business?
Ja, das war halt für mich persönlich ein sehr langer Weg, weil du halt, ich habe halt niemanden gehabt, so wie die Gerti lustigerweise, mit dem ich mich habe austauschen können. Also jetzt, ich bin bei den 2010er Jahren bei mir gewesen, also nicht die 80er. Das ist nochmal ein immenser Unterschied natürlich. Und ich habe da auch dann andere Privilegien gehabt als die Gerti in den 80er Jahren. Aber ich hatte niemanden, den ich fragen konnte, wie macht man das, wie ist das? Ich hatte keine Kontakte, habe eben auch nebenbei logischerweise, was eh normal ist, arbeiten müssen, damit ich halt Miete zahlen kann. Und dann war bei mir das Thema auf einmal mit Migration auch da. Also es war eben dieses Klassenthema ein bisschen und dass du eben keine Kontakte hast. Und dann auf einmal wurde ich in eine Schublade von außen, kommt mir vorgesteckt, wo ich mir gedacht habe, was wird passiert da? Und bei mir hat sich das dann, ich weiß nicht, ich habe so versucht, darauf zu vertrauen irgendwie, dass ich nicht aufgebe, dass ich mein, weiß nicht, dass das Handwerk zählt vielleicht im Endeffekt, dass es dann, ja, weil es ist, ich denke mal, man kann hart arbeiten, man kann alles geben, man kann gut sein und Talent haben, aber das heißt noch immer nicht, man braucht auch Glück. Und ich hatte dann das Glück, dass ich dann mit dem Tatort zeigen konnte, was mein Handwerk ist und meine harte Arbeit dahinter reingesteckt. Und da wurden dann Leute darauf aufmerksam. Und dann hatte ich das Glück, dass ich durch diese Arbeit dann ein Push gekommen ist und ein Gerti B.
Wie's Push, muss man es auch noch kurz erklären?
Genau,
das ist eine tolle Serie.
Das ist eine Serie, auf die ich genau auch sehr, sehr, sehr stolz bin. Da geht es um Hebammen und da steht quasi ihr privater und ihr beruflicher Alltag im Mittelpunkt, wo man halt auch zum ersten Mal, glaube ich, wirklich sieht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wie Geburten wirklich stattfinden, auch Themen wie unerfüllter Kinderwunsch und Fehlgeburten etc. behandelt werden. Und das war auch ich habe echt gerade das Glück gehabt letztes Jahr, dass ich zwei Rollen hatte, die einfach super waren und unterschiedlich. Und es ist ein harter Weg und braucht auch sehr viel Glück.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.
Neben harter Arbeit und Glück, welche Rolle spielten die Selbstinszenierung auf sozialen Medien bei der Karriereplanung als Schauspielerin?
Wahrscheinlich mega viel. Ich bin halt urschlecht darin. Ich bin halt nicht der Typ Mensch und da möchte ich es auch nicht dann irgendwie runterdingsen, wenn es andere Leute machen, die sich hinstellen können, sagen, hier ist das Produkt und das bewerbe ich und stehe ich dahinter. Ich kann dieses Influencer-Sache, ich kann das einfach nicht. Und ich mag das auch nicht. Ich mag auch nicht, also ich persönlich, ich glaube, ich meine, vielleicht wird sich das ändern, vielleicht komme ich nächstes Jahr daher und sage, kauft Chanel und so etwas. Oder das weiß man ja nicht.
Susi, hast du da einen Tipp, irgendwie Stichwort, wie viel Privates gibt man Preis?
Ich bin deshalb nicht auf Instagram, weil ich nicht weiß, also ich habe irgendwann immer, die Leute haben wirklich anderes zu tun, als zu schauen, wohin ich gerade fahre. Oder auf Facebook hast du dann oft von Kollegen, ach, wieder ein schwieriger Drehtag vorbei, wo ich mir denke, who the fuck cares?
Ja, das ist wichtig.
Deshalb denke ich mir, ja, ich wüsste nicht, was ich ständig posten sollte über mich. Ich finde mich nicht so wahnsinnig interessant, dass ich mir denke, alle müssen wissen, was ich gerade mache. Ja, was ich privat mache, ist, ich mache viel soziale Arbeit, das mache ich irrsinnig gern. Das ist meine Art, das große Glück, das ich habe, zurückzugeben. Aber auch darüber spreche ich nicht online.
Na, aber braucht man es? Ich meine, wenn mir jetzt sagt, ich möchte jetzt total super professionell und ich will groß rauskommen oder sonst irgendwas.
Also laut den Casterinnen brauchen junge Schauspielerinnen sehr wohl einen Instagram-Auftritt, weil sie selber, Casterinnen auch in unserem Alter, sagen, dass sie das zum Teil, dass sie Schauspielerinnen dort suchen. Sie sagen ja immer, du brauchst das nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es gemeint ist. Ist
auch nicht nett, oder? Oder es ist sehr nett.
Oder
ja?
Eben sehr nett, genau. Ich nehme es als sehr nett.
Genau.
Ich glaube, im Endeffekt gerade, weil wir jetzt, es kommt ja alles immer so im Wandel. Wir hatten jetzt eine Zeit, wo sehr viele Personen sich sehr inszeniert haben, wo das irgendwie auch sehr wichtig war. Aber gerade beim Aufkommen jetzt von KI und so weiter ist, glaube ich, Menschlichkeit und Authentizität sehr wichtig. Das heißt, dass das vielleicht... Meine Hoffnung ist, dass auch jeder für sich selbst entscheiden kann, wie man sich zeigt. Aber Hauptsache, man ist irgendwie ehrlich dabei. Weil ich glaube, dass die ZuschauerInnen oder die Leute, die das konsumieren, sind ja nicht deppert. Man merkt, wenn etwas inszeniert ist, und wir haben halt auch dann so eine gewisse Abneigung, glaube ich, auch dagegen. Gerade weil es jetzt so lange, das so im Mittelpunkt gestanden ist. Und ja, es ist auch, da gebe ich der Susi absolut recht, ich finde halt auch, es ist nicht so, es gibt immer diesen Ruf, dass Schauspieler und Schauspielerinnen so egoistisch sind und sich selbst ins Zentrum stellen wollen. Was sicherlich auch der Fall ist manchmal, aber ich denke, gerade bei dem Beruf ist ja das Wunderschöne, dass es ja nicht um die eigene Person geht, sondern man ist ein Wessel, man ist ein Portal für die Geschichten, für die Menschen anderer.
Susi, du hast jetzt vorhin die Casterinnen angesprochen. Gibt es denn so ein, wie man sich als Laie ein Casting vorstellt noch oder eben passiert das jetzt über Instagram? Müsst ihr bei Castings antanzen oder bekommt ihr die Rollen angeboten?
Naja, ich habe jetzt zu wenig Castings eigentlich, finde ich. Also ich würde mich gerne auch für Rollen, wo man sich sagt, naja, die Stach dafür, gerne zu einem Casting bereit erklären. Ich kriege da ein bisschen zu wenig, finde ich. Würde ich gerne mehr kriegen, auch Rollen, die ich vielleicht noch gar nie gespielt habe. Aber den Castrainer muss man sich, also das Ding ist halt, durch Corona gab es halt nicht die Möglichkeit des In-Person-Castings und es wurde halt jetzt, dass man Casting-Videos schickt, ist natürlich, es ist wesentlich günstiger. Ja, für die Vorauswahl ist das die perfekte Möglichkeit. Daran merkt man auch mein Alter. Ich hasse das natürlich, ja, weil ich habe viel lieber ein Gegenüber. Ich mache ein Casting, dann sagt jemand, mach es mehr so, dann mache ich es mehr so. So muss ich es mir selber anschauen. Bin natürlich extrem streng mit mir selber, sage, das kann ich nicht wegschicken, weil, und das kann ich auch nicht wegschicken, weil, und das schon gar nicht, weil. Also ich finde es schwierig. Ich muss das natürlich auch mit meinen Studierenden besprechen. Und glaube, wichtig ist halt, dass du auch, wenn du selbst casten musst, dich selbst casten musst, dir immer einen Partner dazu holst. Mhm. Ja, weil sonst ist das echt vorm Computer sitzen. Das entspricht der Realität auch nicht, ja, weil du hast ja normalerweise auch einen Partner.
Wo du halt schaust, passt die Chemie zwischen den zwei Darstellenden. Was aber sehr lustig ist, wenn du es eben über Zoom machen musst, weil das ist ja... Ich glaube, wir alle kennen Zoom mittlerweile.
Ja, unreal, oder?
Also es ist so komisch, aber wir haben uns anscheinend so eine gute Chemie, dass es sogar über den Bildschirm funktioniert hat. Also das ist auch eine Leistung.
Eine Traumpartnerschaft.
Ja, das ganze Projekt ist eine Traumpartnerschaft.
Habt ihr euch gekannt vorher?
Nein.
Das erste Mal.
Meine Söhne haben dich gekannt.
Das stimmt, ja, voll. Das stimmt. Also,
na, aber das heißt, das weiß man vorher nicht. Ich meine, es könnte ja auch sein, dass ihr zwei euch hasst.
Ja, das wäre geschissen gewesen.
Obwohl, für die Rolle wäre es gut eigentlich, das ist auch stimmt. Aber dann hätten, ich glaube, man merkt das ja auch, das hätten wir, sogar über Zoom hätte man das dann gemerkt.
Ja, ich glaube auch. Und eigentlich ist das ist nicht besonders hilfreich. Also es ist nicht so, dass man sagt, naja, das hilft ja eh, die mögen sich ja eh nicht so. Nein. Sondern damit du spielen kannst, dass du Probleme miteinander hast, umso mehr musst du dich eigentlich mögen. Weil genau. Umso mehr kannst du dich aus dem Fenster lehnen, weil du immer weißt, es ist nicht persönlich. Wenn man merkt, es ist eigentlich persönlich, dann wird es schwierig.
Das war eben so, ich glaube, nur bei der ersten Kostümprobe, die ich dann in Wien hatte, ist die Suse extra gekommen, um mit mir auf einen Café zu gehen, um mich kennenzulernen, was ich urschön gefunden habe. Und das ist auch, das ist auch ein Beispiel dafür, wie ich mir das wünsche, diesen Austausch zwischen Schauspielerinnen, dass man eben weiß. Ich finde, ich privat sage immer zu Frauen, das Wichtige ist, bildet Banden. Und das sollte auch bei Schauspielerinnen sein, was noch immer zu wenig ist. Und das war aber eine sehr schöne Erfahrung, dass sie dann extra bei meiner Kostümprobe hergekommen ist, um sich vorzustellen, um zu irgendwie klarzustellen, dass sie da ist, falls irgendwas ist und dass wir uns kennenlernen und eine schöne Vertrauensbasis auch schon miteinander schaffen können, was ich sehr geschätzt habe. Also danke, Susi.
Gern.
Apropos Bandenbildung, nach wie vor Thema beim Film und Theater ist unangemessenes Verhalten, Ausnutzung von Machtverhältnissen. Wie seid ihr jemals damit konfrontiert worden?
Also ich eher mit dem Ausnutzen von Machtverhältnissen als jetzt mit sexuellen Übergriffen im Film, ja, weil da war ich auch im Theater eher keine sexuellen Übergriffe, weniger, weil ich habe halt eine große Klappe und ich bin jetzt dadurch nicht das ideale Opfer. Das, glaube ich, wissen die Übergreifer schon, wen sie sich da krallen, wer da eher nichts sagt. Ja. Also ich war oftmals auch als junges Mädchen Teil einer Gruppe, die sich total Sorgen gemacht haben um Leute, also ich viel zu wenig eingeschritten, weil auch selber noch so jung, auch selber nicht wissend, was kann man jetzt machen eigentlich und dann halt auf die Leute aufpassend oder sie rundherum, zwar irgendwie, ich fand es immer schwierig, es sind heutzutage auch sehr viele Männer, die einschreiten, das ist natürlich super.
Aber dich selber hat die große Klappe geschützt, Mariam schützt die große Klappe?
Ich glaube, die große Klappe, also ich finde, es ist ja, man kann auch eine große Klappe haben und sehr stark, sondern trotzdem in solche Situationen kommen. Ich glaube, das ist dann immer so eine individuelle Sache und auch viel mit Glück und wie man sich an dem Tag fühlt. Ich denke, dass das Alte ist gestorben, aber das Neue ist noch nicht ganz da. Das heißt, wir sind noch immer in einem Verhandlungsprozess. Ich merke schon, wie gesagt, ich glaube auf jeden Fall, dass nach 2017 eine Änderung stattgefunden hat und habe das auch mitbekommen, wie mit Sachen umgegangen wird. Aber da gibt es auch noch Luft nach oben, finde ich. Und ich muss immer zurück, es gibt irgendwie so ein, ich weiß, ein Fran Lebowitz-Interview, wo sie gemeint hat, dass vor 2017, man hat nicht gedacht, dass sich jemals irgendetwas ändern wird. Und das war für sie so, das wird immer so sein, dass es eben diese Machtverhältnisse geben wird. Und da ist jetzt ist gerade ein Aufbrechen. Und es ist manchmal vielleicht ein bisschen, gerade weil irgendwie zurzeit Sachen neu verhandelt werden, ist es ein bisschen messy. Und weiß nicht.
2017 MeToo-Bewegung.
MeToo, genau, ja. Aber das ist eben, es gehört nicht nur das, es gehört auch, ich sehe immer solche Sachen so intersektional, es gehört nicht nur sexuell, also Themen wie Rassismus auch. Ich habe ziemlich beschissene Aussagen gehört, also mir gegenüber auch. Also obwohl ich eigentlich, weiß ich, bin in Wien geboren, aufgewachsen, das ist, was mir sehr oft begegnet ist. Auch noch immer jetzt eigentlich.
Da hast ja auch du, Susi, eine gute Plattform als Lehrende. Du hast schon erwähnt, du bist ja seit 2004 am Konservatorium, unterrichtest dort Schauspiel. Was muss man denn jetzt als Schauspielerin mitbringen, damit man von dir akzeptiert wird?
Von mir werden alle Studierenden akzeptiert. Also ich habe mir gedacht, es sind jetzt 20 Jahre, dass ich dort bin. Ich glaube, ich habe so 3 Studierende in der ganzen Zeit gehabt, mit denen ich wirklich Probleme hatte. Ich bin auch als Coach tätig. Ich kann das eigentlich sehr gut, dass sich die Leute mag, mit denen ich arbeite. Und ich bin zwar ein bisschen gefürchtet im Sinne von, dass ich die Wahrheit sage, ja, und dass ich sehr direkt bin in dem, was ich sage, aber das ist nichts Persönliches, sondern hat immer mit dem zu tun, woran wir arbeiten. Und ich habe dort eben vor 10 Jahren ungefähr angefangen, Arbeit vor der Kamera aufzubauen. Und das ist jetzt ein duales Studium, wo meine Studierenden eben auch speziell für die Arbeit vor der Kamera ausgebildet werden. Und ich akzeptiere, also das ist mein Ausbildungsziel, ist eigentlich, dass sich jeder so akzeptiert, wie er ist, weil er damit einzigartig ist. Und das ist eigentlich das einzige Ausbildungsziel, das ich verfolge.
Ah, das finde ich schon interessant mit, du bist gefürchtet dafür, die Wahrheit zu sagen. Also was erwarten sich die Leute dann?
Na, ich weiß, ich kann einfach, ja, bei mir kommt das halt sehr direkt immer raus. Und ich denke mir, das ist auch hilfreich. Also ich habe ja auch so angefangen, ein bisschen wie die Mariam, ich komme aus einem Haus, wo, also Kunst oder Schauspiel oder so, keine Rede davon. Also ich hatte weder Vorbilder in meiner Familie noch irgendjemand, der mir einen Tipp hätte geben können. Und wie ich angefangen habe zu drehen, auch niemanden, der mir gesagt hat, wie macht man das oder was ist da wichtig. Ich denke mal, ein paar Dinge, die ich jetzt meinen Studierenden sage, wenn ich nur drei davon gehört hätte, hätte ich mir Jahre erspart eigentlich.
Ich brauche ja. 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 Aber das ist ja genau das mit, deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass über generationenübergreifend man miteinander in Kontakt ist. Und ich denke mir irgendwie so, das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu tief, aber der Sinn unserer, für mich, ich will zum Beispiel, mir ist es sehr wichtig, dass Schauspielerinnen, die jünger sind als ich, dass die es einfacher haben. Man möchte ja das weitergeben. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen der Sinn der Menschheit, dass man schaut, dass den anderen, den kommenden Generationen besser geht.
Ja, also wir haben ja sehr früh angefangen, ich finde es ja wirklich interessant, sehr früh Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund aufzunehmen, zum Teil Menschen aufzunehmen, deren Deutsch noch ganz schlecht war, ja, weil wir gesagt haben, wir haben 4 Jahre Zeit, ja. Und das hat sich, also das finde ich so großartig, das hat sich total verändert. Also von diesem bisschen so, ja, warum nehmt sie die auf, was wird die mal spielen? Ja, das ist weg, das ist so angenehm, ja, dass niemand mehr sagt, habt ihr schon wieder Schwarze aufgenommen, was soll die mal spielen? Also das hatten wir, das haben wir tatsächlich gehört als Bildungseinrichtung.
Ich habe sowas auch mitbekommen. Also es ist, also das ist, was mich macht immer so glücklich, wenn ich Serien sehe oder Filme sehe, wo sei es jetzt, egal welches Geschlecht, in Hauptrollen haben, die Migrationshintergrund haben. Manchmal hasse ich das Wort, weil das ist auch immer so ein abgrenzendes Wort. Genau, mir macht es immer so glücklich, wenn ich, egal in welchem Geschlecht, einfach Personen in Hauptrollen sehe, die Migrationshintergrund haben. In einem Alter, wo das, glaube ich, mit Anfang 20 wäre das keine Möglichkeit gewesen bei mir.
Wenn es etwas geben würde, was ihr gerne nochmal ganz anders machen wollen würdet, was wäre das denn?
Allgemein im Leben.
Schauspielerei. Wir wollen jetzt nicht testen, wie viel du von deinem Privatleben preisgibst.
Gar nichts.
Na, gibt es irgendwas, wo man sagt, ja, ich meine, da habe ich mir gedacht, ja, also das würde ich jetzt gerne noch einmal machen und dann würde ich es ganz anders machen.
Ich glaube, mein Weg war mein Weg. Natürlich sagt man, großartig wäre es, das hat, glaube ich, der Zadek gesagt, wenn, auch wie er relativ alt war, wenn ich mit meinen Erfahrungen jetzt nochmal jung sein könnte.
Oh mein Gott.
Das wäre genial, aber das gibt es halt nicht.
Ja. Aber das ist aber das Schöne, das ist genau, was ich gemeint habe. Dann kannst du aufgrund von deiner Erfahrung das weitergeben. Ich meine, jeder muss trotzdem durch seinen eigenen Schritt gehen, aber ich wünschte, ich wäre weniger traurig gewesen oder das Gefühl gehabt, dass ich nicht dazugehöre oder dass ich es nicht schaffe. Und das ist was sehr viel Inneres, dass ich da mehr irgendwie, weiß nicht, Selbstzweifel und weniger Selbstkritik und eben auch, dass okay ist, wenn du Fehler machst. Und das ist gerade in der Branche, gerade als junge Frau, gerade egal, es wird immer erwartet, sofort perfekt zu sein, wo du machst Fehler und das war komplett. Zum Beispiel diesen Interview. Ich bin komplett nervös. Ich glaube, die ersten 2 Fragen habe ich komplett komisch beantwortet. Aber das ist auch so, man sieht immer Leute in ihren abgeschlossenen Formen, wie sie alles richtig machen und so etwas. Und es wird kaum thematisiert, dass wir alle Menschen sind. Wir haben alle unsere Ängste, wir sind alle deppert auf unsere eigene Art und Weise.
Wie viele Staffeln gibt es denn da noch in Zukunft?
98.000. Haben wir schon alle gedreht gestern.
Super. Also, ja. Nein, aber kann man da schon was verraten?
Also man kann verraten, weil es offiziell ist, es gab einen Entwicklungsauftrag des ORF für eine 2. Staffel. Die wird auch gerade geschrieben. Und ob die wirklich umgesetzt wird, wird die Quote zeigen. Es kommen positive Signale.
Diplomatisch formuliert.
Ja, aber es ist noch nicht fix. Ja.
Also das ist dann eigentlich mein lieblingswienerischer Ausdruck. Schauen wir mal.
Ja. Dann sehen wir schon. Ne? Ja, und nachdem wir jetzt ein Serienpodcast sind, brauchen wir von unseren Gästen und Gästinnen immer auch einen Serientipp.
Ja, ich hab's.
Du hast ja, fang an.
What We Do in the Shadows.
Oh ja, liebe ich auch. Ja.
Das liebe ich heiß.
Warum? Liebst du das?
Oh, erstens, ich liebe Vampirgeschichten. Ich mein Traum wäre übrigens, einfach einen Vampir zu spielen. Ich habe zu viele Emotionen, weil ich es so sehr liebe.
Du möchtest gerne zubeißen.
Urgern. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Warte mal.
Aha.
Scheiße, bin ich doch privat geworden. Nein, Spaß.
Okay.
Susi, wo beißt du zu?
Ich schaue, also das ist natürlich schon uralt, wahrscheinlich für alle, die Serien schauen. Ich schaue gerade Succession.
Das ist super auch.
Ja, weil das ist so ein fantastisches Schauspiel.
Ja. Besser spät als nie, kann man sagen.
Genau, ja.
Aber das ist eh nicht so, das ist erst in meinen Kopf vor kurzem rausgekommen, oder?
Also ich glaube, ich bin trotzdem spät dran. Ja, aber ich finde es halt, sie spielen so fantastisch. Ja. Es ist ein,
wen würdest du gerne spielen in Succession?
Naja, man schaut natürlich immer aufs eigene Alter, ja. Also ich würde natürlich lieber den verrückten Bruder spielen, ja. Das wäre meine Lieblingsrolle, aber da fehlt es ein bisschen.
Bruder?
Den kleinen.
Ah, den okay, Roman.
Ja, genau. Den würde ich gern spielen. Aber ja, da steht ein bisschen was dazwischen, Alter, Geschlecht, aber macht ja nichts.
Vielen herzlichen Dank fürs Kommen, liebe Susi Stach, liebe Mariam Hage. Und ja, das war's schon wieder mit der neuen Folge von Serienreif. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo immer ihr auch eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neuwirth an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
Bye.
Servus.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.